Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Israels Blitzkrieg. Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. In meinem letzten Podcast berichtete ich, wie bei einem Angriff Israels auf den Libanon 500 Menschen starben und die libanesische Regierung darauf von einem Vernichtungskrieg sprach. Um zu verstehen, was deutsche Politik mit Israel verteidigt sich nur meint, muss man wissen, dass der Beschuss durch Israel innerhalb von 24 Stunden mehr Menschen tötete als der Beschuss durch die Hisbollah in den vorhergehenden 24 Jahren. Ebenso drastisch ist das Verhältnis der grenzüberschreitenden Angriffe zwischen Oktober 2023 und Juni 2024. Was mit geäußerten Absichten von mindestens zwei Ministern der israelischen Regierung, den Libanon wie Gaza zu behandeln, übereinstimmte. Und es kam zu ersten ernsthaften Gefechten zwischen der Hisbollah und Israel, während die USA neue Truppen schickte. Die Zeitschrift Haaretz berichtet in einer Informations-E-Mail, der israelische Präsident Isaac Herzog sagte gegenüber CNBC, dass das Ziel der verstärkten Angriffe Israels im Libanon nicht die Besetzung des Südlibanons sei und betonte, wir haben keine territorialen Erwartungen oder Ambitionen, weder im Libanon noch anderswo. Aber Analysten sehen den Angriff auf den Libanon als Fortsetzung der Landnahme und Vertreibung, wie sie in Gaza stattfand und weiter stattfindet. Beobachten wir, was nach dem 24. September im Krieg um Groß-Israel geschah. Am Abend des 24. September berichteten israelische Medien, dass Hisbollah-Raketen, die bisher zum großen Teil abgefangen worden waren, ohne Reaktion des Iron Domes in der Stadt Safed im Norden des Landes einschlugen. Entweder hatte Israel die Strategie der Hisbollah durchschaut, mit Billigraketen zunächst die Raketenabwehr zu überlasten, bevor die großen Raketen abgefeuert werden, oder die Luftabwehr war schlicht leergeschossen, oder der Hisbollah war wieder einmal ein Anschlag gegen die Luftabwehr gelungen. Es tauchen Berichte auf, dass die israelische Dado Base, das Hauptquartier der israelischen Armee für den Nordteil des Landes, von über 50 Raketen aus dem Libanon getroffen wurde. Allerdings zeigen Videoaufnahmen, dass die Luftabwehr funktionierte, was in Aufnahmen von Angriffen während des Tages nicht zu erkennen war. Die Hisbollah empfahl zu dem Zeitpunkt israelischen Zivilisten, den Norden des Landes zu verlassen, imitierte also, ähnlich wie der Jemen, Flugblätter, welche die IDF in Gaza verbreitete, bevor die Bomben genau an den Stellen fielen, welche als sichere Zone deklariert worden war. Und Israel fand eine neue Version von 1984er Sprüchen. Die gesteigerten Angriffe auf die Hisbollah beabsichtigen nicht einen Krieg, sondern sind ein Versuch, Deeskalation durch Eskalation zu erreichen. Mit anderen Worten, wir töten nur Hunderte von Menschen, damit wir nicht noch mehr töten müssen. Aber beginnen wir die Situation gegen Ende September mit einem kleinen Skandälchen in den USA. Zwei führende US-Regierungsgremien, die für humanitäre Hilfe zuständig sind, kamen zu dem Schluss, Israel habe Hilfslieferungen nach Gaza absichtlich blockiert. Nun ist der US-Regierung aber per Gesetz verboten, Militärgüter an Länder zu liefern, die genau dies tun. Nur im Fall Israels galt das offensichtlich nicht. Außenminister Antony Blinken revidierte diese Feststellungen vor dem Kongress und machte so den Weg für weitere Waffenlieferungen frei. Wir lernten, US-Sanktionen wegen Verstößen gegen US-Gesetze werden nur gegen andere verhängt, nicht gegen sich selbst. Wir sind in der letzten Septemberwoche. Die israelische Armee bestätigt erneut, bereit für eine Bodenoffensive im Libanon zu sein, während israelische Medien aber andererseits berichten, dass die einfachen Soldaten der israelischen Armee genug von der Verlängerung des Krieges haben. Während sich der Iran immer noch sehr zurückhält und versucht, nicht auf die ständigen Provokationen Israels einzugehen. Elijah J. Magnier beschreibt, wie die Hisbollah im erwarteten dritten Libanon-Krieg Israels antwortet. Aus Formatgründen bitte im Anhang lesen. Dann schien Israel am 25. September übermütig geworden zu sein, denn es beschloss, die syrische Stadt Tartus anzugreifen. Darin befindet sich allerdings ein russischer Marinestützpunkt, der offensichtlich alle 13 israelischen Raketen abschoss. Der Hafen von Alat dagegen hatte Feuer gefangen, nachdem eine Drohne zwar von der Luftabwehr angeblich getroffen worden war, aber entweder die Luftabwehrrakete oder die Trümmer der Drohne trotzdem einen Brand verursacht hatten. Mehr über die Angriffe im Anhang. Wie erwartet, zeigt sich Ende September der UNO-Sicherheitsrat, der unter der Macht der alten Kolonialländer und den USA steht, als irrelevant, als Sprachblasendrescher und Veto-Einwerfer, wenn es um eine Beendigung des Völkermords in Gaza, dem Durchsetzen der IGH-Forderung nach Aufgabe der Besatzung durch Israel und Schadenersatzzahlungen für die Palästinenser geht, ebenso wie beim Beenden des Angriffskriegs gegen den Libanon. Aber noch ist der Völkermord und die Erniedrigung und Vertreibung der Palästinenser nicht vollendet und immer neue Nachrichten schockieren die Welt. Am 26. September schickte Israel in einem Lastwagen die verwesenden Leichen von 80 Palästinensern ohne Namen, ohne Angaben. Es gibt Berichte, dass viele der Toten durch die israelische Armee einfach exekutiert oder zu Tode gefoltert wurden. Und es gibt Berichte, dass über 2000 Körper in der Nähe der israelischen Foltergefängnisse verscharrt wurden. Schätzt die Welt den Krieg Israels gegen den Libanon falsch ein? Andrew Korybko schreibt am 28. September, dass Israels Geheimdienst Überlegenheit und die Zurückhaltung der Widerstandsachse gegenüber einer Eskalation der Grund dafür sind, dass der selbsternannte jüdische Staat den jüngsten Krieg mit dem Libanon unbestreitbar gewinnen wird. Mehr über den Artikel im Anhang. Nun habe ich immer erklärt, dass das iranische Regime verantwortungsvoller mit der Gefahr eines großen Krieges umgeht als Israel oder andere westliche Regierungen. Schon im Irak-Iran-Krieg hatte sich die klerikale Führung geweigert, Massenvernichtungswaffen wie der Irak einzusetzen. Stattdessen wurde ein großer Teil der männlichen Generation auf dem Schlachtfeld geopfert, wurden Selbstmordaktionen zugelassen. Ich hatte die Behauptungen von Hunderttausenden von Raketen, von denen angeblich die Mehrzahl inzwischen zielgenau seien, auch weitergegeben und letztlich daran geglaubt, obwohl sie in erster Linie aus israelischen Geheimdienstquellen stammten. Ob letztlich Korybko recht hat, konnte man aber erst in den folgenden Tagen beurteilen. Der Anschlag auf Nasrallah. Hassan Nasrallah war einer der Führer des Widerstandes, der in einer Linie mit General Soleimani stand, der durch eine Drohnenrakete im Irak ermordet worden war. Für beide war der Tod und die dadurch entstehende Verehrung als Märtyrer des Widerstands keine Bestrafung, sondern die Erfüllung ihrer Aufgabe, aus ihrer Sicht. Israel behauptete, das Land habe einen Terroristenführer getötet. Tatsächlich hatte ein Luftangriff mit 6 bunkerbrechenden Bomben je 2000 Pfund oder 80 bunkerbrechenden Bomben von je einer Tonne, je nach Quelle, 6 Wohngebäude in Schutt und Asche gebombt und kein Mensch darin hat überlebt. Die genauen Opferzahlen sind auch am Folgetag noch unbekannt, aber man spricht von mindestens 328 Toten, darunter 39 Kinder und unzählige Verstümmelte, Verwundete, um einen Menschen, die Zielperson, zu töten. Mehr dazu im Anhang. Das Ende des Völkerrechts. Wir erinnern uns, dass fast 300 Helfer in Gaza, die meisten davon UN-Mitarbeiter, teilweise gezielt getötet worden waren und dass auch die UN feststellte, dass ein wirksamer Schutz der Zivilbevölkerung völlig fehlte. Israel hatte die Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen in Gaza systematisch angegriffen und sie als militärische Objekte eingestuft, was einen völligen Verstoß gegen das Kriegsrecht darstellt, und seit letztem Oktober wurden mehr als 500 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet. Nicht wenige starben in Gefangenschaft bzw. unter Folter. Sogar oder absichtlich starben prominente palästinensische Ärzte, darunter Adnan al-Bursch und Liad al-Rantisi, in israelischer Haft, nachdem sie Folter und Misshandlungen ausgesetzt wurden. Israel hat UN-Gebäude von einem bewaffneten Mob stürmen und anzünden lassen und gezielt UN-Gebäude angegriffen. Israel hat allen palästinensischen Männern im wehrfähigen Alter in Gaza den de facto Kombatantenstatus verliehen und Jugendlichen und Männern, die nicht an Feindseligkeiten teilnehmen, ihren Status als geschützte Zivilisten entzogen. Internationale Ärzte, die sich freiwillig in Gaza engagierten, berichten, dass israelische Truppen Kindern absichtlich in Kopf und Bauch geschossen haben. Videos aus Gaza zeigen, wie israelische Truppen Großmütter und andere Zivilisten niederschießen, die weiße Fahnen tragen oder sonst keine erkennbare Bedrohung darstellen, darunter auch tragischerweise 3 freigelassene bzw. geflüchtete israelische Geiseln. Mehr als 170 palästinensische Journalisten wurden bisher in Gaza getötet. In einigen Fällen behauptete man, die betroffenen Medienmitarbeiter seien Mitglieder bewaffneter Gruppen gewesen. Genauso wie man behauptete, dass Polizisten, welche von der Verwaltung Gazas zum Schutz vor Plünderungen eingesetzt waren, als Kämpfer eingestuft und getötet worden waren. Und nun passiert das Gleiche im Libanon. Sprengfallen, versteckt in Tausenden von Pagern, die jeden verletzten oder töteten, der beim Auslösen zufällig in der Nähe war. Das war nur der Beginn. Volker Türk, der Hochkommissar für Menschenrechte, erklärte vor dem Sicherheitsrat der UN die Situation eindeutig als gegen das Völkerrecht verstoßend. Siehe Anhang. Türk hatte das Wort Staatsterrorismus nicht erwähnt, aber was er meinte, war klar erkennbar. Der Libanon wurde bereits 1978, 1982 und 2006 von Israel besetzt, war 15 Jahre besetzt gehalten gewesen und Israel hatte dabei unzählige Kriegsverbrechen begangen, die nie verfolgt wurden. Aber jedes Mal hatte der Widerstand, zuletzt durch die neue Hisbollah, Israel gezwungen, die Besatzung bis auf die für Israels Wasserbedarf wichtigen Shiba-Farmen wieder aufzugeben. Der Einsatz überwältigender Gewalt gegen Zivilisten ist als Dahiyeh-Doktrin bekannt, benannt nach dem südlichen Vorort von Beirut, der 2006 von Israel schwer bombardiert wurde. Mehr dazu im Anhang. Durch den Einsatz willkürlicher und unverhältnismäßiger Gewalt und durch bewusstes Erzeugen von Qualen für die Zivilbevölkerung will Israel eine Abschreckung herstellen und gleichzeitig eine Bestrafung exekutieren. Beides ist hochkriminell. Aber auch die Dahiyeh-Doktrin hat es nie wirklich vermocht, die Bevölkerung zu einem devoten Sklavendasein zu verwandeln oder zum freiwilligen Gehen zu veranlassen. Obwohl die Zivilbevölkerung den höchsten Preis für den Widerstand bezahlt. Israel hatte dann in der Erkenntnis, dass eine einmalige Strafaktion nicht in der Lage ist, die Bevölkerung zu vertreiben oder zur Aufgabe des Widerstands zu bewegen, eine weitere Doktrin entwickelt. Es heißt das Grasmähen. In einem Artikel von John Pfeffer wird die Anwendung dieses Grundsatzes im Kampf Israels gegen den Besatzungswiderstand am Beispiel von Gaza erklärt. Es geht darum, immer wieder systematisch durch Gewaltanwendung Widerstand im Keim zu unterdrücken. Mehr dazu im Anhang. Aber was hat Israel mit dieser menschenverachtenden Politik der willkürlichen Morde erreicht? Nicht viel. Die Hamas existiert und erhält Zulauf wie nie zuvor. Und die Elite der israelischen Soldaten wird an die Nordfront verlegt, um nun das gleiche Prinzip im Libanon anzuwenden. Israel und die USA haben sich in eine Zwickmühle begeben. Sie hatten behauptet, dass Israel den Krieg verloren hätte, wenn die Hamas nicht vernichtet wurde. Aber eine Widerstandsorganisation und ihre Ideologie kann man nicht mit militärischen Mitteln vernichten. Infolgedessen war von Anfang an ein Völkermord geplant gewesen oder hatte sich angesichts der Unmöglichkeit des Vorhabens ergeben. In einem Artikel, aus dem obiger Absatz stammt, wird erklärt, dass einer der israelischen Professoren, die den Begriff Grasmähen erfunden haben, erklärte, dass die Strategie durch den 7. Oktober vollkommen zusammengebrochen sei. Ihm zufolge sei die einzige Möglichkeit, die schwere Niederlage, die Israel an diesem Tag erlitten hatte, rückgängig zu machen, indem das Hamas-Regime in Gaza zerschlagen und seine militärischen Fähigkeiten zerstört werden. Ansonsten könnten die Israelis, die in der Nähe von Gaza lebten, nicht in ihre Häuser zurückkehren. Lesen Sie aus Formatgründen, was Murphy über Vertreibung und Lähmung schreibt im Anhang. Der israelische Premierminister machte implizit durch seine Ansprachen an die libanesische Bevölkerung klar, dass Tel Avivs Angriffsziel im Libanon in erster Linie Zivilisten und zivile Objekte sein werden, was zu demselben Ausmaß an Tod und Zerstörung führen muss wie im vergangenen Jahr in Gaza. Die libanesische Politikwissenschaftlerin Amal Saad bezeichnet es tatsächlich als einen Aufruf zum Völkermord, mehr im Anhang. Mit der Weigerung Israels, UNO-Resolutionen zu beachten oder IGH-Urteile zu erfüllen, verzichtet das Land auch auf seine angeblich auf einer UNO-Resolution basierenden Existenzlegitimation. Fällt diese weg, basiert die Existenz Israels nur noch und ausschließlich auf Terrorismus und Gewalt. Nicht nur der Mossad. Im Libanon hat nicht nur der Mossad die Gesellschaft sehr effektiv unterminiert. In einem Artikel im Jahr 2021 hatte Kit Klarenberg beschrieben, wie auch der britische Geheimdienst die Gesellschaft unterwanderte. Und natürlich werden die Ergebnisse mit dem Mossad geteilt, mehr dazu aus Formatgründen im Anhang. Diese Zusammenarbeit der kolonialen Länder mit Israel, dem letzten Vorposten des Kolonialismus im Nahen Osten, ist einerseits erschreckend, weil es zeigt, wie wenig sich die Gedankenwelt der westlichen Welt der nachkolonialen Zeit angepasst hat. Ist aber andererseits logisch, weil ohne Israel der Einfluss des Westens im Nahen Osten zusammenbrechen würde. Und so wird klar, warum es praktisch einen Wettbewerb zwischen Mossad und dem britischen Geheimdienst gibt, um palästinensische Flüchtlinge im Libanon auszuspähen. Wie ein Artikel von Mint Press aufzeigt, der sich auf durchgesickerte geheime Dokumente stützt. Welche Verbrechen Israel ungesühnt in vorherigen Kriegen gegen den Libanon begangen hat, lesen Sie im Anhang. Großbritannien hat ganz offensichtlich noch nicht überwunden, dass es keine wirkliche koloniale Weltmacht mehr ist, aber koloniale Macht hat immer noch viele Helfer. Wobei man sich allerdings langsam fragen muss, wer inzwischen wessen Helfer ist. Nasrallah wird zur Legende. Selbst die politischen Gegner der Hisbollah im Libanon, das heißt deren christliche Anführer, ehren Nasrallah nach seiner Ermordung durch Israels Bombenangriff, der hunderte Menschen das Leben kostete. Sie ehren ihn, weil er Christen vor dem IS und vor Al-Qaida geschützt hatte, als diese aus Syrien in den Libanon eindringen wollten. Und sogar eine westliche Zeitung, die Newsweek, weist darauf hin. Zum Newsweek-Artikel mehr im Anhang. Die Panzer werden versammelt. Am 29. September wird eine Panzerarmee an der Grenze zum Libanon aufgefahren und der Verteidigungsminister Israels spricht von einer Ausweitung der IDF-Aktivitäten. Der bisherige Bombenkrieg gegen den Libanon droht nun in den nächsten Stunden in die dritte Invasion Israels des Landes zu münden. Die Luftangriffe Israels haben bisher nach Angaben des UN-Kommissars für Flüchtlingsfragen über 200.000 Menschen zu Binnenflüchtlingen gemacht. Diese folgen den bereits seit einem Jahr aus dem Süden des Landes evakuierten 60.000 Menschen. An der Grenze zu Syrien wurden die ersten Flüchtlingskolonnen gesehen, welche in Syrien Schutz suchen. Aber das ist erst der Anfang. Dreimal wurde Israel in der Vergangenheit gezwungen, das Land wieder zu verlassen. Diesmal will die Regierung wohl mit dem Libanon so umgehen wie vorher mit Gaza. Denn niemand ist dem Land in den Arm gefallen, hat den Völkermord beendet. Und in den israelischen Medien wird bereits gefragt, ob der Libanon nicht eigentlich ein Teil Israels sei. Unterschiede zu früheren Invasionen. Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede in den bisherigen Angriffskriegen Israels gegen den Libanon und dem aktuellen bestehen, lesen Sie im Anhang. Israel verfolgt das Muster der US-Angriffskriege. Es will mit Shock and Awe, Schock und Ehrfurcht, die Menschen des Libanons in Angst und Schrecken, in Panik versetzen, wodurch die zielgelenkten Gegenaktionen der Hisbollah in Flüchtlingsströmen untergehen. Durch bewusst besonders grausame Kriegsführung soll der Angegriffene selbst auch in Panik verfallen. Sie sollen zu der Überzeugung kommen, dass Widerstand sinnlos ist. Das Hauptziel ist es, eine sachliche Beurteilung der Situation zu verhindern. Ende September war unklar, ob das bei der Hisbollah, welche durch den Syrienkrieg gestählt wurde, auch funktioniert. Ralf Nader weist in einem Tweet darauf hin, dass Israel bewusst Zivilisten angreift, um maximale Wirkung zu erreichen. Er zitiert als Zeugen unter anderem den Generalstabschef Mordechai Gur, der erklärt hatte, Zitat, die israelische Armee hat immer gezielt und bewusst Angriffe gegen die Zivilbevölkerung durchgeführt. Die Armee hat nie zwischen zivilen und militärischen Zielen unterschieden, sondern immer gezielt zivile Ziele angegriffen. Zitat Ende. Was hält Israel noch auf? Der ultranationalistische Philosoph Russlands, dessen Tochter durch einen ukrainischen Mordanschlag getötet worden war, erklärte, dass der Mord an Nasrallah das Ende der Welt sei. Seine Meinung ist insofern interessant, da er selbst rassistische Attitüden vertritt und sein Nationalismus durchaus Ähnlichkeiten mit dem des Zionismus hat. Er schreibt, dass der verstorbene Hassan Nasrallah als Führer der Hisbollah die Vorhut des anti-israelischen Widerstands der gesamten islamischen, hauptschaischen Welt war. Daher seien die Schläge, die Israel der Hisbollah zufügte und schließlich seinen Führer zerstörte, ein mächtiger Schlag für den gesamten Widerstand im Nahen Osten. Mehr Details dazu im Anhang. Vielleicht, so Dugin weiter, folge nun auch die Landinvasion Israels im Libanon und nicht nur dort, um Groß-Israel zu erschaffen. Egal wie die Projekte des extremen und extremistischen Netanyahus und seiner noch rechteren Minister Smotrich und Ben-Gurion seien, sie würden jetzt vor unseren Augen umgesetzt. Eine solche Macht könne nur noch mit Gewalt aufgehalten werden und, so der Autor, das werde nur erfolgreich sein, wenn diese Kraft in Stärke, Ausrüstung, Entschlossenheit und in der Bereitschaft, rote Linien zu ignorieren, mit Israel gleichzieht. Er scheint Zweifel zu haben, dass es einen solchen Gegner gibt. Tatsächlich kann es kaum ein staatlicher Akteur sein, da die USA als Schutzmacht Israels dieses Land in Schutt und Asche legen würden oder ein großer Weltkrieg ausgelöst würde. Die Vorstellungen der Widerständler. Ähnlich wie bei den Mythen um den damaligen Präsidenten Trump und seinen angeblichen dreidimensionalen Schach gegen den tiefen Staat, sterben die Hoffnungen nur sehr langsam. Und so glaubt James Kröger, stellvertretend für viele alternative Analysten, dass der Iran und Russland angeblich Israel Einhalt gebieten werden. Lesen Sie seinen Tweet im Anhang. Ende September erschien mir diese Einschätzung eher wie ein Wunschtraum. Im Gegenteil glaube ich, dass Russland alles versuchen wird, den Iran davon abzuhalten, einen großen Krieg gegen Israel einzugehen. Die einzige Lösung für den Widerstand war meiner Meinung nach, Israel in einen endlosen Partisanenkrieg zu verwickeln, der schließlich irgendwann zum Zusammenbruch der Wirtschaft führt, aber ohne dass das Land eine Möglichkeit hat, ein Ziel für einen Kernwaffenangriff auszumachen. Der US-Wissenschaftler John Mersheimer erklärt, dass die gezielte Ermordung durch Drohnen, welche die USA praktiziert, nichts ändere. Solange die grundsätzlichen Probleme nicht gelöst werden, welche den Terrorismus verursacht haben. Daraus schließt einer seiner Fans, dass auch die Morde und Strategie der Enthauptung der Hisbollah nichts ändern wird. Die Hisbollah werde eine neue Führung wählen und weitermachen. Es sei ein endloser Zyklus und so nutzlos wie die Drohnenmorde der USA. Es führt lediglich zu Eskalation und Einfrieren von Beziehungen. Die Erfahrung früherer Konflikte, in denen die Hisbollah Israel aus dem Libanon vertrieb, bewies, dass die Ermordung der Führungselite nur wenig Einfluss auf die Kampffähigkeit der Kämpfer hatte. Zitat. Hierarchische Strukturen bzw. Kommandoketten von oben nach unten, die den Kommandeur oder auch deren direkten Untergebenen unersetzlich machen, sind für das Überleben derartiger Organisationen tödlich. In der Hisbollah ist das gerade umgekehrt organisiert. Bei der letzten erfolgreichen Vertreibung der israelischen Besatzer aus dem Libanon mit an die 1000 toter israelischer Soldaten haben die Hisbollah-Kämpfer bewiesen, dass sie als Einheit auch ohne Kommandeur und selbst in Isolation wochenlang erfolgreich weiterkämpfen können. Zitat Ende. Der Iran zeigt sich betrogen. Am Abend des 29. September wird verbreitet, dass der frisch gewählte Präsident Massoud Pezeshkian, dem man nachsagt, er neige westlichen Ideen zu, die USA und die EU hätten den Iran belogen, weil sie behauptet hätten, wenn er sich mit einem Vergeltungsangriff wegen der Ermordung von Ismail Haniyeh, dem Hamas-Verhandlungsführer, für einen Waffenstillstand mit Israel zurückhalte, würde ein Waffenstillstand erreicht werden. Kann man glauben, dass ein iranischer Regierungschef so naiv sein soll? Zitat. Die Behauptungen der Staatschefs der USA und der EU, die einen Waffenstillstand im Austausch für eine Nichtreaktion des Iran auf die Ermordung des Märtyrers Ismail Haniyeh versprachen, waren allesamt Lügen. Wenn man solchen Kriminellen eine Chance gibt, wird sie das nur ermutigen, weitere Verbrechen zu begehen. Zitat Ende. Als Reaktion auf die Rede des iranischen Regierungschefs hat das US-Verteidigungsministerium die Einsatzbereitschaft der in der Region stationierten US-Soldaten erhöht. Offensichtlich werden die USA auch aktiv in einen möglichen Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen, was die Frage aufwirft, welche anderen Großmächte möglicherweise aktiv werden könnten. Zitat. Laut dem Pentagon machte Minister Austin klar, dass die Vereinigten Staaten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um unser Volk zu schützen, sollten der Iran, seine Partner oder seine Stellvertreter diesen Moment nutzen, um amerikanisches Personal oder amerikanische Interessen in der Region anzugreifen. Dies geschah, während in den frühen Morgenstunden des Sonntags das Hauptquartier der US-Besatzungstruppen auf dem Konoko-Gasfeld in Deir Ezzor im Osten Syriens einem heftigen Raketen- und Drohnenangriff ausgesetzt war. Zitat Ende. Natürlich gilt Israel als unsinkbarer Flugzeugträger in der Region, als US-Interesse, während Russland zwar einen Vertrag zur gegenseitigen militärischen Unterstützung mit dem Iran vereinbarte, aber keine vergleichbare Aussage gemacht hat. Und da Russland in der Ukraine beschäftigt ist, dürfte ein weiteres Engagement im Nahen Osten nicht in seinen Möglichkeiten stehen. Aber so wie die Ermordung des ersten Hisbollah-Chefs Nasrallah an die Macht katapultiert hatte, so drohte schon Tage nach dem Anschlag mit dem neuen Anführer der Widerstandsbewegung Hashem Safieddine ein weniger diplomatischer und noch weniger erschrockener Kämpfer den Platz einzunehmen. Es hatte noch nie genutzt, die Köpfe von Terrororganisationen zu töten. Viel klüger war es, sie diplomatisch einzubinden, wie seinerzeit den PLO-Führer Yasser Arafat, der im Rahmen dieser Politik sogar den Friedensnobelpreis erhielt, aber dann später doch noch unbewiesen, aber plausibel mit Polonium-210 vergiftet wurde. Die Reaktion westlicher Politiker möchte ich lieber nicht erwähnen, aber die meisten deutschsprachigen Menschen dürften nicht umhin gekommen sein, sie ertragen zu müssen. Stattdessen möchte ich aufzeigen, wie der russische Staat das Vorgehen Israels diametral entgegengesetzt wertet. Zitat. Das Außenministerium erklärte, dieses gewaltsame Vorgehen wird noch dramatischere Folgen für den Libanon und den gesamten Nahen Osten haben. Die israelische Seite habe unmöglich die Gefahr einer unkontrollierten Ausweitung des Konflikts übersehen können, sie habe diesen Schritt aber trotzdem unternommen und weitere libanesische Bürger getötet, was fast unweigerlich einen neuen Ausbruch von Gewalt provozieren werde. Damit trage Israel die volle Verantwortung für die kommende Eskalation, heißt es in der russischen Erklärung. Zitat Ende. Die Gefahr für die Welt. Arno Bertrand hat einen sehr wichtigen und zutreffenden Artikel in einem Tweet auf X veröffentlicht. Darin beschreibt er eindrücklich, wie die Taten Israels Präzedenzfälle für die Zukunft erschaffen und die Gefahr einer nihilistischen Welt heraufbeschwören. Aus Formatgründen leider nur in Textform im Anhang. Gerade als ob die Führung Israels diese Warnung bestätigen wollte, erscheinen nach der Ermordung von Nasrallah Plakate in Israel mit dem Slogan »Neue Ordnung«. Die neue Ordnung des Nihilismus hat demnach begonnen. Aber wer aufgepasst hatte, begriff, was mit der neuen Ordnung gemeint war. Ein Artikel in The Jerusalem Post vom 25. September hatte es nämlich enthüllt. Ein Artikel, der allerdings schnell gelöscht worden war, als der Redaktion bewusst wurde, dass sie damit bestätigten, dass Israel Kriege mit dem Ziel eines Groß-Israels anstrebten. Der Artikel trug den Titel »Ist der Libanon Teil des Israel versprochenen Landes?« Besonders solche gelöschten Artikel sollten verewigt werden, deshalb eine komplette Übersetzung im Anhang. Am gleichen Tag erklärte der Außenminister von Jordanien, dass die Behauptung Israels, es sei nur von Feinden umgeben und müsse daher ständig andere Länder bombardieren, falsch sei. Er erklärt, dass man mit 57 muslimischen Ländern gerade zusammengekommen war und jedes einzelne Land sei bereit, für Israel in den Grenzen von 1967 eine Sicherheitsgarantie abzugeben, wenn sich das Land dem Völkerrecht unterwirft und einer Zwei-Staaten-Lösung zustimmt. Aber Israel wolle das nicht. Das Land sollte sich fragen, wie es sich die Zukunft vorstellt und ob es vorzieht, im permanenten Krieg zu leben. Es ist spätestens zu diesem Zeitpunkt eindeutig, dass Israel Krieg führt, um den Traum von einem Groß-Israel zu verwirklichen. Am 29. September griffen israelische Bomber Kraftwerke und Ölanlagen des Jemen am Roten Meer in den Hafenstädten Ras Isa und Al-Hudaida an. 4 Menschen wurden getötet, eine zweistellige Zahl verletzt. Am Tag davor war eine Rakete aus dem Jemen noch vor dem Erreichen Israels abgefangen worden. Möglicherweise von Staaten, deren Luftraum sie berührte, oder von US-Schiffen auf dem Roten Meer. Und weil es gerade so gut läuft mit den Bombardierungen, auch in Syrien, haben anscheinend moderate Rebellen, auch gerne Freiheitskämpfer oder Terroristen genannt, sich bei Israel für die Bombardierungen in Hebräisch bedankt und scheinen zur Entlastung Israels eine Offensive gegen die syrische Armee zu planen. Fazit: In der Nacht zum 1. Oktober bombardierte Israel Syrien, Gaza, den Libanon und den Jemen. Und 10 Minuten nach dem Beginn der Bodenoffensive im Angriffskrieg gegen den Libanon werden Phosphorbomben über Dörfer im südlichen Libanon abgeworfen. Als Antwort zielt die Hisbollah zum ersten Mal auf militärische Ziele in Tel Aviv. Nicht vergessen, sowohl der Krieg gegen den Jemen als auch der gegen den Libanon wären ganz einfach verhinderbar gewesen, indem Israel einem Waffenstillstand in Gaza zustimmte und den Völkermord dort beendete. Nebenbei wären die israelischen Geiseln in der Hand der Hamas freigekommen. Aber die Tatsache, dass Israel dies nicht tat, in Verbindung mit der Eskalation im Libanon, zeigt, dass Israel einen dritten Versuch macht, den Traum von einem Groß-Israel zu verwirklichen. Und der 7. Oktober 2023 nur ein Vorwand war, endlich einen großen Krieg zu führen. Ähnlich wie Pearl Harbor für den Eintritt der USA in den Weltkrieg vorgeschoben worden war. Und unsere Medien? Sie wiederholen ganz einfach die Propagandanachrichten Israels. Elijah Magnier bringt es auf den Punkt. Zitat: Was in den nächsten Monaten im Süden des Libanon geschieht, wird die Zukunft des gesamten Nahen Ostens prägen. Entweder wird Israel besiegt oder es wird zu einer regionalen Supermacht. Zitat Ende.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.